Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Um Denkmäler wurde immer wieder gestritten in der Geschichte. Stehen sie noch für die Werte einer Gesellschaft? Transportieren sie unangemessene Botschaften? Oder sind die, denen ein Denkmal errichtet wurde, überhaupt noch denkmalwürdig? Otto von Bismarck zum Beispiel, dem geht es jetzt an den Kragen. Schließlich begann mit ihm der Kolonialismus in Deutschland. Über einen Streit in Hamburg gleich mehr in dieser Fazitausgabe. Und in Hanau, da wiederum soll ein neues Denkmal entstehen für die Opfer des Anschlags vom 19. Februar und gegen Rassismus. Und wir sprechen über das Videospiel The Last of Us, das mit einem leidenschaftlichen Kuss zweier Frauen beworben wurde und inzwischen einen Shitstorm ausgelöst hat. Und wieder eine gotische Kathedrale in Frankreich, die gebrannt hat, diesmal in Nantes, Ursache noch unklar. Vor 150 Jahren, am 19. Juli 1870, da begann der Deutsch-Französische Krieg, mit dem der damalige Reichskanzler Otto von Bismarck die Gründung des Deutschen Reiches in die Wege leitete. Bismarck wurde danach sehr schnell mythologisiert, arbeitete auch selbst mit am Image des Nationalhelden, war quasi so ein perfekter Vermarkter seiner selbst. Und davon zeugen bis heute zahlreiche Bismarck-Denkmäler. Das größte davon steht in Hamburg im Alten Elbpark und wird gerade saniert. Doch es regt sich Widerstand, denn Otto von Bismarck, der begründete ja nicht nur den deutschen Nationalstaat, sondern auch das deutsche Kolonialreich. Und da wir gerade viel über Kolonialismus diskutieren, stehen diese Bismarck-Denkmäler und im Speziellen das Hamburger Denkmal eben auch in der Kritik. Es gab eine Demonstration und es gibt nun das Angebot des Kultursenats, einen künstlerischen Wettbewerb anzuschieben. Kocho Gläser ist am Telefon Mitglied der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland und Mitglied auch der Initiative Decolonize Bismarck. Guten Abend, Herr Gläser.
Guten Abend, grüß Sie, Frau Schwarzer aus Hamburg, hallo.
Was genau bedeutet es denn, Bismarck zu dekolonisieren?
Erstmal zu dekolonisieren ist eine sehr komplexe Aufgabe und mit Sicherheit eine, die sich jetzt nicht in zwei oder drei Sätzen erklären lässt. Aus meiner Sicht ist es erforderlich, dass der Hintergrund Bismarcks erstmal ganz klar dekonstruiert wird. In den deutschen Geschichtsbüchern wurde gefeiert als der Kanzler, der das Reich geeinigt hat, als derjenige, der die Sozialreformen herbeigeführt hat. Weniger beleuchtet ist der Teil, der Bismarck eben auch maßgeblich ausmacht, und zwar aus einer schwarzen Perspektive heraus zumindest. Nämlich er ist derjenige, der zu der Afrika-Konferenz, der sogenannten Kongo-Konferenz 1884-85 eingeladen hat, in deren Schlussakte nicht weniger als die Aufteilung des Kontinents zur Folge hatte. Und das hat Konsequenzen bis in die Gegenwart hinein. Denn das, was der Kolonialismus, den Bismarck mit seiner Politik maßgeblich zu verantworten hat, ist aus unserer Sicht, aus schwarzer Perspektive, eben kein historischer, wie er landläufig in den Geschichts- und Schulbüchern betrachtet wird, sondern ein topaktueller in Gestalt von Rassismus, in Gestalt von Ausbeutung, in Gestalt von Freihandelsabkommen, Kriegen und viel mehr. Und daher erklärt sich ja dann auch letztlich auch die Hegemonialposition der weißen Industrienationen gegenüber dem afrikanischen Kontinent, aber auch anderen Teilen der Erde, die durch den Kolonialismus betroffen sind.
Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Bismarck in den Schulbüchern ist als Kolonialherr zu wenig beleuchtet, meinen Sie? Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, habe ich mich damit schon beschäftigt.
Es ist in meiner Schulzeit leider Gottes etwas anders gewesen und auch mit vielen anderen, mit denen ich mich auch austausche. Ich glaube, die Frage ist einfach auch, die hier ganz zentral im Raum stehen muss, wer hat diese Geschichtsbücher geschrieben? Und Ihre wie meine Geschichtsbücher, die werden im Zweifelsfalle von Menschen mit einer weißen Perspektive entwickelt worden sein. Und da beginnt schon das grundsätzliche Problem. Damit bleiben Schulbücher, Geschichtsbücher das, was sie sind, nämlich weiße Narrative. Und das muss sich ganz grundsätzlich ändern, wenn wir hier wirklich so etwas wie einen Paradigmenwechsel einleiten müssen.
Also ein Perspektivenwechsel kann nur dadurch geschehen, nicht dass der weiße Mann und die weiße Frau sich besinnen, reflektieren und diese Debatte führen, sondern indem es eine Teilhabe der Schwarzen gibt. Ja? Habe ich das richtig verstanden?
Es ist eine Teilhabe. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und ich sage, es muss unter Federführung der durch den Kolonialismus Betroffenen sein. Weil nur so kann letztlich das auch eingelöst werden, was sowohl die Bundesregierung als auch das Land Hamburg ja auch sich auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich einen Dekolonisierungsprozess ernsthaft auch anzugehen.
Was bedeutet das denn jetzt für das Bismarck-Denkmal in Hamburg?
Für das Bismarck-Denkmal, das ja mehr oder weniger auch ein Bestandteil in diesem gesamten Prozess ist und auch jetzt nicht herausgelöst betrachtet werden kann, gilt an dieser Stelle das Gleiche. Mir geht gleichwohl unter an dieser Stelle, was eigentlich diejenigen sagen, die durch Bismarcks Politik ganz konkret betroffen waren. Diese Stimmen höre ich gar nicht. Ich höre Vorschläge, die vorwiegend durch weiße Personen, überwiegend männliche Personen, überwiegend mit sehr viel Lebenserfahrung dargetan wird. Am allerspannendsten fände ich aber, was VertreterInnen aus unseren Reihen zu sagen haben, die ganz konkret entsprechend hier viel zu wenig gehört wurden. Das muss ein Prozess sein, der muss gemeinschaftlich erarbeitet werden. Und wenn dieser gemeinschaftliche Prozess zu diesem Ergebnis kommt, dass wir sagen, wir können und wollen dieses Denkmal nicht mehr haben, und zwar gleich zweimal nicht in dieser Form, so wie es jetzt dasteht, dann muss das letztlich auf jeden Fall auch das Ergebnis auch sein, dass man entsprechend sich dann auch ehrlich macht und sagt, dann können wir diesen Bismarck einfach nicht mehr halten. Aber wie gesagt, der Bismarck ist ein Punkt von ganz, ganz vielen und kann hier nicht isoliert für sich betrachtet werden.
Soweit Kodjo Gläser, Mitglied der Initiative Decolonize Bismarck. Hanne-Marie Jokinen ist ebenfalls eine Kritikerin des Bismarck-Denkmals, seit 18 Jahren im Arbeitskreis Hamburg Postkolonial aktiv. Frau Jokinen, Sie beschäftigen sich mit den Fragen des Kolonialismus schon viel länger als die meisten von uns. Wie erleben Sie denn die Debatte derzeit? Denken Sie endlich?
Ich bin nicht unbedingt begeistert, eher vorsichtig, und ich finde es auch eher traurig, dass sich die zivilgesellschaftlichen Initiativen jetzt jahrelang schon für die Bewusstwerdung kämpfen mussten und nicht die kommunalen Entscheidungsträger, die nicht von sich aus proaktiv gefragt haben, mit was für Symbolen wir uns im Stadtraum umgeben. Was jetzt passiert, das kann ich noch nicht beurteilen, ob das lediglich eine Art Medienhype ist oder ob das tatsächlich sowas ist wie ein Paradigmenwechsel in der Diskussion um Rassismus. Das wird sich halt noch zeigen. Aber ich denke, solange die Entscheidungsstrukturen, jetzt was Denkmäler zum Beispiel angeht, immer noch weiß sind, ist das noch ein langer Weg für uns, befürchte ich.
Was halten Sie denn jetzt von diesem Vorstoß des Kultursenators, einen künstlerischen Wettbewerb auszurufen?
Also die Idee kommt ja von unserer Initiative und insofern geht das schon in die richtige Richtung. Aber es muss ein beteiligungsorientierter Prozess stattfinden, vor allem mit den Communities der schwarzen Menschen und People of Color. Weil es handelt sich ja um etwas, was wir Entangled History nennen, also ineinander verknäuelte Geschichte. Und bis jetzt wurden halt nur weiße Akteure und Akteurinnen gehört. Und ohne einen Perspektivwechsel kriegen wir das nicht hin.
Fällt Ihnen ein Beispiel ein für einen Wettbewerb, wo das vorbildlich gelaufen ist?
Es gab ja noch keine Wettbewerbe für Kolonialdenkmäler in Deutschland. Also da steht uns eine große Aufgabe vor, also nicht nur Hamburg. Hamburg hat ja natürlich die meisten Kolonialdenkmäler, Hamburg als Handelsstadt, aber es gibt ja auch in anderen Städten solche und da müssen wir jetzt ran.
Ist so ein Bismarck-Denkmal nicht auch einfach Teil der Geschichte und Teil der kollektiven Erinnerung? Dafür wurden Denkmäler ja gebaut. Also auch wenn das vielleicht in Stein gemeißelte Haltungen einer Gesellschaft sind, so erinnern sie uns ja auch an diese Haltung.
Ja, also dieser Hamburger Bismarck ist eine Machtfigur, wuchtig, groß, mit großem Schwert. Und wir müssen auch heute fragen, in unserer sehr diversitären Gesellschaft auch, welche Denkmäler wir brauchen. Und auch so zum Beispiel die Frage, was ist denn ein postkoloniales Denkmal? Und ich glaube, das ist nicht etwas, was man für die nächste Ewigkeit errichtet, sondern in meiner Vorstellung als Künstlerin würde ich sagen, soll es was Prozesshaftes, Fluides sein, ein Raum, wo viele Menschen sich beteiligen können. Auch gestalterisch, und insofern könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel so einen Raum zu öffnen mit allen Kolonialdenkmälern in Hamburg, die beschädigt sind, vergessen irgendwo stehen oder liegen, und dann eben Kunstschaffende einzuladen, dort zu agieren und auch Jugendliche und eine Geschichtswerkstatt vielleicht dazu öffnen. Also nicht was da einfach herumsteht, sondern was aktiv weitergestaltet wird, damit man erinnert.
Das heißt, Denkmäler sozusagen zu dekontextualisieren, ja? Also man würde sie aus dem Stadtraum herausnehmen, an einen anderen Ort bringen und dort versammeln, ja?
Ja, das wäre eine Idee, genau. Hamburg hat ja in Anführungsstrichen sehr einzigartige Kolonialdenkmäler, weil sie sehr drastisch die vermeintliche Hierarchie zwischen Schwarz und Weiß ins Bild setzen. Und die sind aber, die meisten von ihnen, beschädigt durch Denkmalstürze, aber auch durch den Zahn der Zeit. Und die könnte man zusammen versammeln und sie sozusagen zu einem Raum zu gestalten. Aber ich will hier jetzt im Gegensatz zu einigen anderen Menschen in dieser Stadt, die ständig irgendwelche Gestaltungsvorschläge machen, will ich überhaupt nicht voranpirschen, sondern das ist wirklich ein Prozess, wozu eben die Communities eingeladen werden müssen. Und dann wird daraus schon eine Gestaltung entstehen.
Die Künstlerin Hanni-Marie Jokinen über die Diskussion um das umstrittene Bismarck-Denkmal in Hamburg. Dort hier bei Fazit geht's nach Hanau. Dort soll nämlich ein neues Denkmal, ein Mahnmal entstehen, und zwar für die Opfer des rassistisch motivierten Attentats vom 19. Februar. 11 Menschen kamen damals ums Leben. Jetzt genau 5 Monate später plant die Stadt Großes. Und Angela Merkel soll dabei helfen, wie Ludger Fittgau berichtet. Bislang trafen die Trauernden sich an einem ganz anderen Denkmal.
2 Männer in Bronze, gut 6 Meter hoch auf einem Sockel. Der eine sitzt, liest in einem großformatigen Buch, das auf seinen Knien liegt. Der andere Mann steht hinter dem Sitzenden und blickt über dessen Schulter ebenfalls in die Schrift, die der andere vor sich aufgeblättert hat. Der Sitzende ist Wilhelm Grimm, sein Bruder Jakob steht. Nationaldenkmal, so nennt sich das Monument für das gelehrte spätromantische Brüderpaar, das in Hanau geboren wurde, bis heute. Geschaffen wurde es nach einem Künstlerwettbewerb. Der Münchner Kunstprofessor Sirius Eberle war der Bildhauer der Doppelskulptur, die 1896 eingeweiht wurde, unter großer Anteilnahme der Bevölkerung, wie es hieß. Seit dem 19. Februar dieses Jahres hatte das Brüder-Grimm-Denkmal neben der Erinnerung an die großen Söhne der Stadt noch eine zweite Funktion für das kollektive Gedächtnis nicht nur in Hanau zu erfüllen. Nach der rassistisch motivierten Terrorfahrt im Winter war das Denkmal vor dem Rathaus mit Kerzen, Blumen und Bildern der Ermordeten spontan zum zentralen Trauerort für die Menschen geworden, die die Opfer nicht vergessen wollten oder konnten. Heute nun sind die Blumen und Kerzen wieder weitgehend verschwunden. Lediglich die Porträts der Opfer des rassistischen Anschlags sind noch auf den Sockel geklebt, auf dem Sirius Eberle mit Jakob und Wilhelm Grimm die Schriftkultur feiert. Bald nun wird es wohl wieder einen Wettbewerb der Bildhauerinnen und Bildhauer geben, aus dem eine zweite Großskulptur in der Hanauer Innenstadt entstehen soll. Diesmal kein Nationaldenkmal, sondern eher ein international sichtbares Mahnmal gegen Nationalismus und Rassismus. Klaus Kaminski, der SPD-Oberbürgermeister von Hanau.
Das war kein lokales Ereignis in Hanau, sondern das hat ganz Deutschland in Wahrheit weit darüber hinaus bewegt. Und wir wollen jetzt mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Menschen, die Ideen haben, die kreativ sind, überlegen, in welcher Form und in welchem Ort wir dauerhaft das Erinnern an die Opfer, an die Tat sicherstellen können.
Das Brüder-Grimm-Denkmal wurde Ende des 19. Jahrhunderts in enger Kooperation mit direkten Nachfahren von Jakob und Wilhelm Grimm gestaltet. Das Denkmal für die Opfer des Anschlags vom 19. Februar 2020 wird trotz eines möglichen internationalen Künstlerinnen- und Künstlerwettbewerbs letztlich im Konsens mit den Angehörigen der Ermordeten gestaltet werden, betont Oberbürgermeister Klaus Kaminski. Und auch in enger Kooperation mit der Bundeskanzlerin.
Die mir hier am 4. März, vorher aber auch schon telefonisch, ausdrücklich gesagt hat, wenn ich etwas hätte, dass ich mich dann nochmal melden soll. Das werde ich tun. Geht es immer auch ein bisschen um Geld, na klar. Aber vielleicht auch um eine Begleitung bei der Schaffung eines solchen Gedenkens, was weit über eine kommunale Möglichkeit hinausgeht.
Die Idee, im Stadtzentrum von Hanau ein Mahnmal gegen Rassismus mit internationaler Ausstrahlung zu schaffen, wird auch vom neu gegründeten Hanauer Institut für Toleranz und Zivilcourage 19. Februar Hanau e.V. unterstützt. Der Verein ist aus dem Helferkreis entstanden, der sich seit Monaten um die Hinterbliebenen der Anschlagsopfer kümmert. Die Mitglieder wollen antirassistische Projekte und Aktionen in Hanau anstoßen und auch weiterhin für die Opferfamilien da sein, wenn diese Unterstützung brauchen. Aber einen weithin sichtbaren Gedenkort in der Innenstadt finde man angesichts des einschneidenden Ereignisses angemessen, sagt Institutssprecher Ferdi Ilkan.
Als Wunsch der Familie für Gedenken und Erinnerungskultur. Und da sind mehrere Bestandteile. Das ist jetzt ein Bestandteil, so ein Denkmal, eine Skulptur, möglichst zentral. Die Familie möchte sogar einen Marktplatz dann haben, das daran gedenkt, eben an die Tat und an die Opfer.
Doch die Angehörigen regen neben einer Skulptur im Freien auch ein kleines Museum an, das mit verschiedenen Medien an die Mordnacht vom 19. Februar erinnert, so Ferdi Ilkan. Er ist auch stellvertretender Vorsitzender des Ausländerbeirates der Stadt Hanau.
Ein Raum dann nochmal als eine Art kleines Museum entsteht, wo dann Privatgegenstände oder auch zu der eigentlichen Tatnacht eben auch Berichterstattungen einzusehen sind, visuelle Gerätschaften eben anzuhören sind, wie die Reportagen damals gewesen sind und wo man sieht, dass das natürlich auch noch ein Nachspiel hat, das Ganze.
Der Hanauer Oberbürgermeister Klaus Kaminski unterstützt auch diese Idee. Er nennt den geplanten Ort Demokratiezentrum, für das er gerade bereits ein Gebäude anmiete.
Es braucht einen Ort des Miteinanders, der Kommunikation, des Diskurses. Es soll einen Ort geben, eine Immobilie in der Innenstadt, die dieses Thema aufnimmt und ein Ort von Gesprächen, von Diskussionen, von Foren, von Bildungsveranstaltungen sein wird.
Klaus Kaminski, Oberbürgermeister von Hanau, über das geplante Demokratiezentrum in der Stadt. Ludger Fittgau hat für Fazit berichtet. Dramatische Bilder heute aus Nantes. Dort hat die brennende Kathedrale böse Erinnerungen wachgerufen, obgleich das Feuer nicht so viel zerstört hat wie in der Kathedrale Notre-Dame. Aber auch die Kirche in Nantes ist ein bedeutender gotischer Bau und die Orgel sowie ein Fenster aus dem 15. Jahrhundert, die sind kaputt. Martin Bohne berichtet.
Großbrand in der Kathedrale von Nantes. Mit dieser Meldung wachten die Franzosen am Samstagmorgen auf und sofort war sie da, die Erinnerung an das Feuer, das vor etwas mehr als einem Jahr die Kathedrale Notre-Dame in Paris so stark in Mitleidenschaft gezogen hat.
Je dirais presque un état de choc, une grande tristesse. C'était comme un cauchemar.
Ich war fast im Schockzustand und empfand eine große Traurigkeit wie ein Albtraum, sollte eine Einwohnerin von Nantes später an die Kameras sagen. Präsident Macron reagierte sofort nach den ersten Eilmeldungen per Tweet. Nach Notre-Dame stehe die Kathedrale Saint-Pierre et Saint-Paul, dieses gotische Juwel, in Flammen. Und der neue Premierminister Jean Castex schmiss kurzerhand seinen Terminplan um und kam am Nachmittag, begleitet vom Innenminister und von der Kulturministerin, in die nordwestfranzösische Stadt. Das ist wichtig für mich, denn der Brand ist ein außergewöhnliches Ereignis. Ich will den Bürgern von Nantes meine Solidarität zeigen und ich will den Einsatzkräften danken. Und dann will ich verstehen, was genau passiert ist. Das fragen sich in der Tat viele. Der Staatsanwalt von Nantes, Pierre Senès, hat inzwischen eine Untersuchung angeordnet. Wir haben festgestellt, dass das Feuer am Morgen an drei verschiedenen Stellen ausgebrochen ist. Und diese Feststellung bringt uns natürlich dazu, eine Ermittlung wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufzunehmen. Spezialisten aus Paris sollen nun herausfinden, wie der Brand entstand und wie er sich ausgebreitet hat. Es ist noch zu früh, ein abschließendes Urteil zu fällen. Die Brandspezialisten werden uns hoffentlich Aufklärung über die Ursachen der Katastrophe bringen. Kurz vor 8 Uhr am Morgen sahen Passanten und Geschäftsleute im Zentrum von Nantes Rauch aus dem großen Fenster an der Hauptfassade der Kathedrale aufsteigen. Im Inneren waren Flammen zu sehen. Die Feuerwehr war schnell mit über 100 Einsatzkräften am Ort des Geschehens. Am späten Vormittag konnte der Feuerwehrkommandeur des Departements, General Laurent Ferlet, dann vermelden:
À l'heure où je vous parle, l'incendie est maîtrisé.
Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle. Trotz der schnellen Löscherfolge, die Schäden im Inneren der Kathedrale sind beträchtlich. Die große Orgel ist vollständig verbrannt, sie gibt es nicht mehr. Dort war eines der Feuer ausgebrochen. Ein Gemälde wurde auch zerstört und das Chorgestühl ist beschädigt. Und das Glasfenster der Rosette an der Hauptfassade ging zu Bruch. Auf Fotos und Videos sieht man, dass der Kirchenboden von Trümmern der Orgel bedeckt ist. Die Plattform, auf der die Orgel stand, ist einsturzgefährdet und muss abgesichert und abgetragen werden. Die Wände sind rußgeschwärzt. Die Kathedrale von Nantes ist den Aposteln Peter und Paul gewidmet. Und sie gehört zu den bedeutendsten Werken der französischen Spätgotik. Ihre Errichtung zog sich ab 1450 über Jahrhunderte hin. Mit dem Brand sei ein wichtiger Teil des religiösen Erbes und ein Symbol des katholischen Glaubens zerstört worden, bedauerte die französische Bischofskonferenz. Vor 50 Jahren war die Kathedrale von Nantes schon einmal von einem Feuer heimgesucht worden. Damals wurde der Dachstuhl zerstört und es dauerte 13 Jahre, bis die Kirche für Gläubige und Touristen wieder zugänglich war.
Martin Bohne über den Brand in der Kathedrale von Nantes. Heute von und mit Christian Riedel.
Das Weiße Haus in Washington hat den verstorbenen schwarzen Bürgerrechtler und demokratischen Kongressabgeordneten John Lewis gewürdigt. Er sei eine Ikone der Bürgerrechtsbewegung gewesen und hinterlasse ein bleibendes Vermächtnis, das nie vergessen werde, schrieb die Sprecherin von US-Präsident Trump McEnany bei Twitter. Lewis war im Alter von 80 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. Er hatte die Demokraten jahrzehntelang im US-Kongress vertreten, sich aber in den vergangenen Monaten aus dem politischen Leben zurückgezogen. Sebastian Hesse.
Anfang der 60er Jahre hatte sich der Theologiestudent Lewis den sogenannten Freedom Riders angeschlossen. Das waren schwarze und weiße Bürgerrechtler, die gemeinsam in Bussen durch den amerikanischen Süden gereist sind, um gegen Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln zu protestieren. 1963 war Lewis der jüngste Redner beim legendären March on Washington der Bürgerrechtsbewegung. Gerne hat er schmunzelnd erzählt, dass er über 40 Mal bei Demonstrationen von der Polizei verhaftet wurde.
Ein Gemälde des deutschen Malers Gerhard Richter ist bei einer Auktion in München für mehr als 2 Millionen Euro versteigert worden. Das Werk Christiane und Kerstin in Schwarz-Weiß stammt aus dem Jahr 1968 und zählt zu den frühen Arbeiten des in Köln lebenden Malers. Nach Angaben des Auktionshauses Ketterer Kunst brachte es bei der Versteigerung genau 2,625 Millionen Euro ein. Das Bild geht den Angaben zufolge an eine Sammlerin in Hongkong. Es sei seit seiner Entstehung immer in Privatbesitz gewesen und nun erstmals angeboten worden. Andere Werke Richters, der zu den teuersten lebenden Künstlern zählt, erzielten im weltweiten Vergleich allerdings weitaus höhere Erträge. So brachte etwa das in Rot- und Blautönen gehaltene
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Christian Riedel.
Das Weiße Haus in Washington hat den verstorbenen schwarzen Bürgerrechtler und demokratischen Kongressabgeordneten John Lewis gewürdigt. Er sei eine Ikone der Bürgerrechtsbewegung gewesen und hinterlasse ein bleibendes Vermächtnis, das nie vergessen werde, schrieb die Sprecherin von US-Präsident Trump McEnany bei Twitter. Lewis war im Alter von 80 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. Er hatte die Demokraten jahrzehntelang im US-Kongress vertreten, sich aber in den vergangenen Monaten aus dem politischen Leben zurückgezogen. Sebastian Hesse.
Anfang der 60er Jahre hatte sich der Theologiestudent Lewis den sogenannten Freedom Riders angeschlossen. Das waren schwarze und weiße Bürgerrechtler, die gemeinsam in Bussen durch den amerikanischen Süden gereist sind, um gegen Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln zu protestieren. 1963 war Lewis der jüngste Redner beim legendären March on Washington der Bürgerrechtsbewegung. Gerne hat er schmunzelnd erzählt, dass er über 40 Mal bei Demonstrationen von der Polizei verhaftet wurde.
Ein Gemälde des deutschen Malers Gerhard Richter ist bei einer Auktion in München für mehr als 2 Millionen Euro versteigert worden. Das Werk Christiane und Kerstin in Schwarz-Weiß stammt aus dem Jahr 1968 und zählt zu den frühen Arbeiten des in Köln lebenden Malers. Nach Angaben des Auktionshauses Ketterer Kunst brachte es bei der Versteigerung genau 2,625 Millionen Euro ein. Das Bild geht den Angaben zufolge an eine Sammlerin in Hongkong. Es sei seit seiner Entstehung immer in Privatbesitz gewesen und nun erstmals angeboten worden. Andere Werke Richters, der zu den teuersten lebenden Künstlern zählt, erzielten im weltweiten Vergleich allerdings weitaus höhere Erträge. So brachte etwa das in Rot- und Blautönen gehaltene Ölgemälde Wand 2014 bei einer Auktion in London umgerechnet mehr als 21 Millionen Euro ein. Der Vatikan-Experte für Missbrauchsprävention Hans Zollner sieht katholische Bischöfe weltweit stärker in der Pflicht, mit der staatlichen Justiz zusammenzuarbeiten. Er sagte dem Portal Vatican News, ein jüngst veröffentlichtes Papier der Glaubenskongregation zu Missbrauchsverfahren enthalte eine starke Einladung, mit den Behörden auch dort zu kooperieren, wo es keine Anzeigepflicht gäbe. Zollner ist Mitglied der Päpstlichen Kommission für Kinderschutz und Leiter des Kinderschutzzentrums an der Universität Gregoriana in Rom. In etwa 3/4 aller Länder bestehe keine Anzeigepflicht, sagte Zöllner. Insofern sei die Empfehlung auch eine wichtige Stellungnahme der Kirche.
Cancel Culture ist einer dieser Begriffe der Stunde, also der Boykott von Menschen, die sich problematisch verhalten oder geäußert haben sollen. Das hat die New York Times-Journalistin Barry Weiss beklagt und ihre Tätigkeit bei der Zeitung niedergelegt. Seither wird nicht nur in den USA diskutiert, ob soziale Medien wie Twitter unsere öffentliche Meinung diktieren und ob Selbstzensur bei den großen Medien, aber auch in anderen Bereichen unserer Gesellschaft ja zur Norm geworden sind. Gestern bei Fazit äußerte sich Jürgen Kaube, einer der Herausgeber der FAZ, so.
Also ich denke, Medien, wenn sie ein bisschen einen Anspruch mit sich verbinden, dann geht es ja eigentlich um Intelligenz. Also es geht ja eigentlich darum, irgendwelche Weltsachverhalte, und das ist dann egal, ob das Opern sind oder falsch aufgestellte Denkmäler oder Rassismus, intelligent zu behandeln. Und da scheint mir ein bisschen ein Problem zu sein. Wie lässt sich eigentlich Intelligenz, Wachheit, Aufmerksamkeit für Details verbinden mit so scharfer Moral? Weil Moral geht schnell. Also Missachtung auszudrücken, das ist es ja häufig, dass man einfach die Gegner missachtet.
Also Kaube spricht von scharfer Moral, die sich gerade auf Medien wie Twitter schnell in Missachtung äußert, weil da eben für die kluge Argumentation nicht viel Platz ist. Wir haken heute nochmal nach mit der Frage, wie offen, wie moralfrei vielleicht auch wird in unseren westlichen Gesellschaften momentan diskutiert. Und verbunden bin ich mit Andrew Gross, Professor für Nordamerika-Studies an der Uni Göttingen. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Gross, hat Jürgen Kaube da einen Punkt getroffen, dass wir in den sozialen Medien häufig Missachtung, allzu scharfe Moral erleben und nicht so sehr den intelligenten Gedankengang?
Ja, ich bin auch der Meinung. Ich glaube, dass Twitter mit diesem kleinen Format ist nicht so geeignet für eine intelligente Auseinandersetzung und mehr geeignet für Vorwürfe. Wir wissen auch, dass es geht nicht nur um Ton, aber das systematisch, dass wie diese sozialen Medien funktionieren mit ihren Filtern, dass es gibt keine Debattekultur, es gibt nur eine Streitkultur. Und das liegt nicht nur an Ton, aber auch, wie diese sozialen Medien funktionieren.
Also würden Sie auch der New York Times-Journalistin Barry Weiss zustimmen mit Ihrem Vorwurf der Selbstzensur, es dürfe nicht mehr alles gesagt werden?
Ja, ich meine, das ist eine andere Frage, weil sie hat sich beim New York Times gekundigt und sie meint, in ihrem Kündigungsbrief hat sie gemeint, dass Twitter eigentlich die Redaktionsstelle übernommen hat beim New York Times. Dass es geht nicht mehr um eine traditionelle Redaktion, wo Meinungsunterschiede wichtig sind, sondern dass die ganze Zeitschrift wird zum Bühne für diese Twitter-Medium. Aber ich muss sagen, dass die New York Times hat sich immer Mühe gegeben, verschiedene Meinungen zu holen, konservative Stimmen auch einzuholen. Nach 2016, wenn Trump diese große Überraschung war, die haben sehr bewusst entschieden, nee, wir brauchen andere Stimmen, weil es ist nicht nur, dass wir nicht vertreten, was die öffentliche Meinung ist, wir verstehen nicht davon, wir können nicht darüber berichten. Und deswegen haben sie Barry Weiss eingeholt, Brett Stevens, glaube ich, Russ Dothway. Und nur weil jemand sich selber gekundigt hat, heißt es lange nicht, dass keine Meinungsfreiheit gibt.
Ja. Sie war ja nicht die Einzige. Ne? Also es gab ja auch diesen Brief der 150 Intellektuellen, die sich ähnlich geäußert haben, die eben auch einen Verlust, Sie haben das jetzt gerade der konservativen Stimmen beklagen, beziehungsweise sagen, wenn man diese Haltung hat, dann ist das eigentlich im Diskurs nicht mehr erwünscht.
Genau, und das war ein Aufruf, eine Klage gegen eine Meinungsorthodoxie, haben Sie das so beschrieben. Dass es nicht mehr möglich ist, aufzutreten und eine andere Meinung auszudrücken. Das ist ein Symptom, würde ich sagen, von dieser Polarisierung der Gesellschaft. Dass es gibt Bühne, es gibt Plattformen, es gibt Zeitschriften, die für eine bestimmte Meinung bestimmt sind. Und auf der anderen politischen Seite gibt es andere Bühne, andere Zeitschriften. Das ist sehr problematisch. Ich glaube, das hat mehr mit sehr großer Änderung in unserer Medienlandschaft zu tun. Und wenn jemand ausgeladen wird, und das ist genau diese Canceling Culture, dass man vielleicht seinen Job verliert, das ist sehr problematisch. Und ich glaube, in einer Demokratie, meiner Meinung nach, es ist unsere Aufgabe, Prinzipien der öffentlichen Debatte aufrechtzuerhalten und die letztendlich wichtiger sind als eine bestimmte Moral oder Ideologie.
Und die Polarisierung der öffentlichen Meinung oder der Gesellschaft, die Sie gerade erwähnt haben, seit wann ist das so? Oder wann hat dieser Prozess aus Ihrer Sicht begonnen?
das hat in den letzten 40, 50 Jahren sich etabliert. Ich meine, wenn man Nixon, die Epoche von Nixon vergleicht, es gab damals drei Netzwerke, NBC, ABC, CBS. Es gab ein Public Opinion. Das hat sich langsam zerfallen. Und einerseits könnte man sagen, okay, dass es mehrere Plattformen jetzt gibt, ist ein Zeichen der Demokratie. Jeder darf sich äußern jetzt. Das stimmt teilweise, aber teilweise auch nicht, weil es gibt kaum Räumlichkeiten, wo man sich mit Leuten auseinandersetzen kann, die andere Meinungen haben. Es gibt keine klassische Öffentlichkeit mehr.
Okay, Sie würden das dann schon an der Medienlandschaft festmachen, diese Veränderung, und nicht an einem Diskurs, der ganz anders geführt wird. Also, dass man heute über ganz andere Themen spricht. Also, man spricht ja nicht nur über Rassismus, sondern auch über Sexismus, über Homosexualität, Antisemitismus. Also, diese identitätspolitischen Themen provozieren natürlich auch eine Vielfalt der Meinungen.
Das stimmt. Man könnte natürlich sagen, dass weil es jetzt so viele verschiedene Identitäten gibt, dass es auch schwer ist, ein Common Ground, so einen gemeinsamen Raum zu finden. Das stimmt. Aber ich glaube auch, dass es geht nicht nur um Identität, es geht auch um Filterbubbles, Feedback Loops sozusagen, diese Medienlandschaft, weil verschiedene Identitäten können natürlich zusammenleben. Das haben wir lange gemacht, aber dass wir nicht mehr miteinander reden, dass es gibt nicht mehr ein Public, sondern ganz viel kleine Counterpublics, könnte man das nennen, das hat schon mit Medienlandschaften zu tun.
Herr Gross, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern, vielen Dank.
Vor einigen Wochen ist The Last of Us 2 erschienen, ein Videospiel in einer Zeit, nachdem eine Pilzpandemie Menschen in eine Art Zombies verwandelt hat, gegen die die SpielerInnen nun kämpfen und irgendwie überleben müssen. Das Wort Pandemie lässt da natürlich aufhören, aber auch Charaktere. Diesmal steht nicht mehr wie in Teil 1 des Spiels der klassische Held Joel im Fokus, sondern seine lesbische Ziehtochter Ellie. Die Verkaufszahlen gingen sofort durch die Decke, die Bewertungen durch die Spieler waren dann aber nur mäßig. Und ein Grund für uns bei Fazit darüber zu sprechen, es gab in den sozialen Medien nämlich geradezu hasserfüllte Kommentare. Dies sei ja wohl alles nur aufgezwungene Politik. Sarah Rudolph ist Games-Expertin und aus Köln zugeschaltet. Hallo.
Hallo.
Was ist denn das Besondere an diesem Spiel? Warum kochen denn die Gemüter da jetzt so hoch?
Das Außergewöhnliche an dem Spiel ist, dass es als erster Mainstream-Titel die Homosexualität der Hauptfigur nicht so nebenbei irgendwie da sein lässt, sondern dass sie tatsächlich ein zentraler Teil des Spiels ist. Also, dass man das auch nicht einfach vermeiden kann. Und neben Ellie ist auch ihre Gegenspielerin Abby im Fokus, die man auch spielt. Das ist so eine sehr starke, muskulöse Frau, die so diesem typischen weiblichen Idealbild so gar nicht entspricht. Und die wird noch begleitet von einem Transjungen. Und diese männlichen Hetero-Gamer sind so ein bisschen gewohnt, dass Spiele nur für sie gemacht werden. Und die fühlen sich dann von so Veränderungen ganz schnell so ein bisschen bedroht.
Also eine lesbische Hauptfigur. Und ein Transjunge, das ist wahrscheinlich sogar noch die größere Ansage oder Herausforderung für die Community. Aber immerhin hat das die SpielerInnen ja vom Kauf erstmal nicht abgehalten, ne?
Nee, also es ist wirklich ein ganz hervorragendes Videospiel und es ist auch lange erwartet worden, weil der erste Teil auch ein ganz wichtiges Spiel war, das viele neue Narrative in dieses Zombie-Genre reingebracht hat. Und das Spiel hat gut erzählte Charaktere, es ist technisch wunderschön, es ist sehr schön animiert und die ganze Art und Weise, wie das Spiel aufgebaut ist und wie die Spannung gehalten wird, ist qualitativ einfach wirklich hochwertig.
Ist denn Diversität ein neues Thema im Spielebereich?
Eigentlich gar nicht. Also es gibt schon eine ganz lange LGBT-Geschichte in Videospielen. Wir kennen da Beispiele seit den 80ern. Die ersten wirklich positiven, sehr expliziten Beispiele sind Cape on the Castro oder Gayblade, die Anfang der 90er erschienen sind. Aber diese queeren Themen und diese sehr explizite positive Darstellung hat bisher in erster Linie in Indie-Titeln stattgefunden, also in Spielen, die von unabhängigen EntwicklerInnen und kleineren Studios gemacht werden. Es gibt zwar auch seit langem eine positive Entwicklung in den großen Studios, also diese Blockbuster, die im Spielebereich AAA-Games genannt werden. Aber da hat das immer so ein bisschen am Rand stattgefunden. Und da ist The Last of Us 2 definitiv was Besonderes.
Also passiert da vielleicht sowas Ähnliches wie in der Filmindustrie auch, dass man da einfach auch mal auf die Minderheiten guckt. Aber Sie haben eben gesagt, da fühlen sich die männlichen Hetero-Gamer vielleicht etwas bedroht. Also wie würden Sie denn diese Szene beschreiben oder anders gesagt, kann man die überhaupt so über einen Kamm scheren?
Nein, eigentlich gar nicht. Es ist doch deutlich komplexer. Also es gibt zum Beispiel auch andere Kritik an dem Spiel. Zum Beispiel, wie die Art der Gewaltdarstellung ist oder wie die Geschichte sich entwickelt und wie die Story erzählt ist. Und das ist nicht das Einzige, was da passiert. Und die Gaming-Szene ist auch kein Monolith. Also es gibt halt diese Gruppe der Gamer, die sich als die Gamer bezeichnen, aber es gibt halt auch noch ganz viele andere. Es gibt ganz große Begeisterung in der Szene für solche Geschichten. Das Spiel war halt jetzt schon lange erwartet, nicht nur, weil der Vorgänger wirklich besonderes, gutes Videospiel war, sondern auch, weil es vor 2 Jahren auf einer großen Messe angekündigt wurde mit einem Trailer, der aus einem 30 Sekunden langen, wunderschön animierten Kuss zwischen 2 Frauen bestand und das einen riesen positiven Aufschrei auch gegeben hat und ganz viele Leute da sind, die genau das sich wünschen und die genau solchen Content eigentlich supporten und wollen. Bisher sind Spiele halt größtenteils an weiße, heterosexuelle Jungs und Männer vermarktet worden und man merkt halt schon, dass sie halt jetzt nicht mehr alleine Zielgruppe sind und sie tun sich ein bisschen schwer damit, diese Vordachtstellung abzugeben.
Was ist denn jetzt so das Fazit aus dieser Diskussion um The Last of Us 2, um diesen zweiten Teil dieses Erfolgsspiels?
Also ganz klar ist The Last of Us 2 natürlich kein politisches U-Boot von irgendeiner Homo-Lobby oder so. Es ist halt einfach ein sehr gutes Videospiel mit spannenden Figuren, die halt zufällig nebenbei auch queer sind. Und wenn man das Spiel als das ansieht, dann gibt es halt auch ganz viele Punkte, mit denen man sich stattdessen beschäftigen kann und eben auch spannende inhaltliche Fragen, die man diskutieren kann. Zum Beispiel, ob wirklich weibliche Figuren immer unmenschliches Leid ertragen müssen, damit sie Heldinnen sein können. Das ist ja ein Trope, das sich durch das Genre immer wieder durchzieht. Oder ob es nicht auch andere Wege gibt, Gewalt zu kritisieren und zu zeigen, dass sie schlecht für Menschen ist, als sie immer wieder zu reproduzieren und immer wieder als Spieler das zu durchleben. Oder ob es nicht 2020 da einen Weg gibt, das anders zu machen. Und ich denke, das sind Dinge, über die es sich lohnt zu sprechen, über das Spiel selber und über die Geschichten. Und statt sich immer weiter an der Frage aufzuhalten, ob queere Heldinnen denn jetzt realistisch sind oder nicht. Und es ist natürlich doppelt lustig, über realistisch zu sprechen, wenn wir hier von einem Zombie-Spiel reden.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Welt ist das Homeoffice Gottes. So haut der Schweizer Pfarrer Christoph Sigrist eine Verteidigungsrede mit Schmackes heraus. In der Neuen Zürcher Zeitung nimmt er die Kirchen vor dem Vorwurf in Schutz, sie hätten während der Corona-Krise schlicht nicht stattgefunden. Keinen Exorzismus, das fordert Ijoma Mangold in der Zeit. Wo sind wir nur hineingeraten? Wobei, wenn Gott im Homeoffice Welt sitzt, sollte er von da aus die Teufelsaustreibung ja eigentlich ganz bequem hinkriegen können. Und sowieso gehören das Niederste und das Höchste auch irgendwie zusammen. Jedoch, die markige Überschrift in der Zeit bezieht sich auf ein Konstrukt, das eben keine Marke ist. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz nämlich. Ein Riesentanker, den so wie die Stiftung derzeit ist, wohl auch der beste Kapitän nicht lenken kann. Der Wissenschaftsrat schlägt vor, das Ungetüm mit 2000 Mitarbeitern und behördenschwerblütiger Struktur zu reformieren und auf 4 selbstständige Einheiten herunterzubrechen. Auch, damit die wunderbaren Berliner Museen dann endlich die Strahlkraft entfalten, die ihnen Kraft ihrer Sammlungen eigentlich gebühren. Nur, dass der manövrierunfähige Riesentanker eben keine attraktiven, publikumswirksamen Ausstellungen ausstößt. Neue Struktur und eine ordentliche Portion Geld, woher auch immer, dann müsste es viel besser laufen, so hofft man. Es ist richtig, die aufgeblasene Stiftung aufzuteilen, kommentiert Ijoma Mangold. Zugleich macht er sich Sorgen, dass im Eifer dann auch alles Preußische gleich mit entsorgt werden könnte. Deshalb eben kein Exorzismus, bitte. Dass Preußen nicht des Generalstabs, sondern dass der Reformer Stein und Hardenberg und der Weltgelehrten Alexander und Wilhelm von Humboldt wurde zur Bezugsgröße der neu geschaffenen Republik, für die die Museumsinsel genauso steht wie der Reichstag. Daran erinnert Mangold vorsorglich in der Zeit. Hermann Partzinger, derzeitiger Präsident des zu reformierenden Stiftungsungetüms, erhofft sich ganz dringend eine intensive öffentliche Debatte. Dieser Wunsch sollte ihm unbedingt erfüllt werden, meint Harry Nutt sibyllinisch in der Frankfurter Rundschau. In seinen verbleibenden 5 Dienstjahren wird Partzinger nämlich an der Dekonstruktion des eigenen Amtes mitarbeiten, lesen wir in der Zeit. Für Dekonstruktion war der Philosoph Jacques Derrida zuständig. Er wäre dieser Tage 90 Jahre alt geworden und die zahlreichen Würdigungen des Denkers in dieser Woche zeigen wohl auch, dass er fehlt. Selbst seinen Kritikern wohl fehlt, die ihm allen sinnzerstörende Verunklarung vorwarfen, Derridaismus. Das lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Die wartet prompt mit einem der schönsten, menschlichsten und verständlichsten Zitate von Jacques Derrida auf: Der eigentliche politische Akt oder die eigentliche politische Handlung besteht darin, so viel Freundschaft wie möglich zu stiften. Dem deutschen Professor Hans-Ulrich Gumbrecht, der Derridas Denken eher skeptisch gegenübersteht und der es in der Neuen Zürcher Zeitung als durchaus etwas angejahrt beschreibt, ging der stets überaus freundlich auftretende Jacques Derrida als Mensch trotzdem nah. Er beeindruckte als ein eher bescheidener Kollege, dessen Umgangsformen an einen Diplomaten oder auch den Besitzer eines Weinguts erinnerten. Ausverkauft mit leeren Plätzen. Rechnet sich das? Der Tagesspiegel fragt nach dem Neustart der Kinos nach der Corona-Pause. Zwar sind Kinos im Sommer stets weniger ausgelastet, aber jetzt liegt man noch ein gutes Drittel unter dem üblichen Schnitt. Dabei läuft es nicht so schlecht wie befürchtet. Tapfere Zahlen werden durchaus gemeldet, aber das reicht eben nicht. Vor allem hoffen die Kinobetreiber auf weitere Lockerungen bei den Abstandsvorgaben. Wegen der 1,50 Meter Distanz müssen derzeit 2 Plätze zwischen den Besuchern frei bleiben und höchstens jede 2. Reihe kann überhaupt genutzt werden. In Österreich, Frankreich und der Schweiz genügen längst 1 Meter Abstand, betont der Tagesspiegel. Ebensolche Regeln bei uns würden nicht nur den Kinos helfen, sondern auch den Theatern, den Konzerthäusern, den Orchestern und Ensembles überhaupt, fügen wir noch an. Die Ansichtskarte hat Geburtstag, den 150. Die Süddeutsche Zeitung huldigt und schreibt der Postkarte eine rührende Postkarte. Wer hätte das gedacht, von so einem Winzling von Druckerzeugnis, noch dazu einem so schamlos unverhüllten, offen lesbar für alle? Diese unanständige Form der Mitteilung wurde anfangs noch inkriminiert. Dabei bist du, wie wir heute wissen, die Mutter aller WhatsApp-Grüße, Tweets und Instagram-Stories. Dass die elektronischen Medien mit ihrer superschnellen Bildtextübermittlung dir den Garaus zu machen drohen, ist bitter. Unverdrossen berichtet der Kommunikationswissenschaftler Walter Hömberg in der Frankfurter Allgemeinen, dass nach wie vor 155 Millionen Postkarten pro Jahr in deutschen Briefkästen landen. Fast so, als sei ein britischer Seitenhieb aus dem Standard von 1899 noch heute aktuell. Der reisende Teutone scheint es als seine feierliche Pflicht zu betrachten, von jener Station seiner Reise eine Postkarte zu schicken, als befinde er sich auf einer Schnitzeljagd. Seine erste Sorge, nachdem er ein einigermaßen bemerkenswertes Reiseziel erreicht hat, ist es, ein Gasthaus zu finden, wo er abwechselnd sein Bier trinkt und Postkarten adressiert. Und stets schreibt er dabei über den Rand, denn nie reicht der Platz.
Das war die Kulturpresseschau von Ulrike Timm. Und es war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz und wenn Sie wollen, hören wir uns morgen Abend wieder. Bis dahin tschüss und gute Nacht.